Biada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Biada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Biada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Biada. Der Gast, das ist heute Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam. Das aktuelle Thema ist eher ein Dauerbrenner. Die extreme Unsicherheit akademischer Karrierewege in Deutschland, die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, der Tenure-Track und die Frage, wie sich der Flaschenhals zwischen Promotion und Professur ausweiten ließe. Hallo Herr Günther.
Guten Tag, Herr Biada.
Parallel zu diesem Podcast erscheint bei mir im Blog ein Gastbeitrag von Ihnen mit einer recht ernüchternden, könnte man sagen, Situationsbeschreibung und einem, wie ich finde, recht forschen Vorschlag. Bevor wir zu beiden kommen, erzählen Sie doch erstmal ein bisschen von sich und Ihrem eigenen Weg zur Professur, Herr Günther. Der hat ja über Umwege, könnte man sagen, an eine deutsche Universität geführt.
Ja, der hätte auch ganz woanders enden können, also zum Beispiel in Kalifornien. Ich bin ja schon nach dem Diplom in Karlsruhe an die University of California, um dort erst den Master zu machen. Und dann hat es mir da so gut gefallen, dann habe ich dort auch promoviert, 1987 in Informatik. Und dann wurde man als frisch gebackener PhD, standen ja die Möglichkeit offen, einen Postdoc oder dann gleich eine Tenure-Track Assistant Professorship in den USA zu bekommen. Und ich habe dann auch an verschiedenen Universitäten mich vorgestellt und hatte dann am Schluss mehrere Angebote, insbesondere das, was ich dann genommen habe, Assistant Professor Tenure Track an der University of California in Santa Barbara. Ich hatte auch ein Angebot von der ETH Zürich. Das war aber eben nur Oberassistent, ohne die Autonomie, die man als Assistant oder Junior Professor hat oder zumindest haben sollte. Und ich denke, in den meisten Fällen auch hatten. Deswegen hatte ich mich damals für Santa Barbara entschieden. Bin aber dann schon nach einem Jahr tatsächlich abgeworben worden nach Deutschland. Da wurde in Ulm eine Wissenschaftsstadt aufgebaut. Da gab es dann eine Stelle als Abteilungsleiter in einem neuen Forschungsinstitut. Die war dann tatsächlich schon unbefristet. Also das war ein Glück, so früh eine unbefristete Stelle, also noch ohne Professur, aber unbefristet im Wissenschaftssystem zu bekommen. Und da war ich dann 4 Jahre. Und nach 4 Jahren, inzwischen war es 1993, kam dann der Ruf auf die C4-Professur für Wirtschaftsinformatik an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Das heißt, Sie sind dann so ein bisschen der Tenure-Track-Evaluation entgangen, könnte man sagen, in Santa Barbara. Bevor es sozusagen richtig ernst wurde, hatten Sie dann schon den Ruf nach Ulm.
Ja, in der Tat. Also ich hatte mit dem Angebot aus Ulm natürlich auch versucht, da in Santa Barbara ein bisschen rückzuwandeln, aber die haben gesagt, du bist erst ein Jahr hier, also da können wir jetzt nichts machen. Und das hat mir auch eingeleuchtet. Und ansonsten hätte ich dort auch den Tenure-Track-Weg durchlaufen und es war schon ungewiss. Also die Erfolgswahrscheinlichkeiten waren damals wie heute an der University of California ungefähr 60-70%, 80% abhängig vom Fach. Also es gab schon auch die Sorge, es eben nicht zu schaffen. Und ich habe natürlich auch ältere Kolleginnen und Kollegen in anderen Fächern gekannt, wo es nicht geklappt hat. Das ist natürlich immer ein sehr dramatischer Einschnitt, aber das sind die Spielregeln.
Wenn ich auf Ihren Gastbeitrag zu sprechen komme, dann sagen Sie erst einmal, naja, die Frustration, was das angeht, in frühen Karrierephasen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlern ist nicht nur in Deutschland groß. Es gibt auch anderswo auf der Welt nicht genügend Stellen für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um dauerhaft im System zu bleiben. Aber in Deutschland, sagen Sie, sei die Unsicherheit besonders extrem zwischen Promotion und Professur. Warum besonders extrem?
Also zunächst ist es so, wie Sie sagen, in praktisch allen Ländern, in denen Wissenschaft eine zentrale Rolle spielt, gibt es mehr junge Leute, die in der Wissenschaft nach der Promotion bleiben wollen, als dann Stellen da sind. Vielleicht mit der Ausnahme von China, weil da gerade sehr stark expandiert wird, aber in den USA, in UK, in Frankreich, egal wohin Sie schauen, gibt es eben einen Flaschenhals. Mehr Leute wollen in der Wissenschaft bleiben, als Stellen da sind. Und jetzt kann man die Grundsatzfrage stellen, wollen wir mehr Stellen? Also natürlich wollen die Leute, die eine Stelle haben, die wollen mehr Stellen. Aber als Gesellschaft muss ich mich fragen, brauchen wir mehr Stellen, um das Gemeinwohl zu vergrößern, weil es kostet dann Steuermittel. Da kann man mit Fug und Recht sagen, ja, da hätten wir gerne ein bisschen mehr. Aber das ist egal, wie Sie es drehen und wenden, auch wenn Sie dann da ausweiten, gibt es immer noch mehr Leute, die im Wissenschaftssystem bleiben wollen. Nicht, weil es da so bequem ist, sondern weil es einfach eine extrem attraktive berufliche Laufbahn ist. Und das ist zunächst mal schön, dass viele Leute in der Wissenschaft bleiben wollen. Bitter ist es eben dann für die, die gerne bleiben würden, aber es dann nicht schaffen. Da gibt es eine Leistungsauslese. Da gibt es natürlich auch das berühmte Quäntchen Glück, das immer dazugehört. Also wir alle kennen tolle Leute, die es eben nicht geschafft haben. Und umgekehrt kennen wir auch so manchen, der Professor, Professorin geworden ist, wo man sich hinterher fragt, wie hat er das eigentlich geschafft? Also diese Fehler, die gibt es natürlich. Was ich in meinem Beitrag versucht habe, nochmal zu beleuchten, ist einfach die nackten Zahlen sich anzuschauen. Ich bin ja von Haus aus Mathematiker und man kann einfach rechnen. Und eine interessante Variable, eine interessante Größe ist eben die Wahrscheinlichkeit für einen Promovierten, eine Promovierte, eine Dauerstelle in der Wissenschaft zu ergattern. Das ist ein reines Zahlenspiel, weil wir wissen, wie viele promovieren. Das sind in Deutschland 28.000 Menschen pro Jahr. Und wie viele Stellen im Durchschnitt jedes Jahr frei werden an unbefristeten Stellen. Also alles, was da so gibt. Mittelbaustellen, unbefristete Professuren, also Stellen in Instituten, das sind 3.000. 3.000 für 28.000, das sind die berühmten 11% Wahrscheinlichkeit. Nun wollen von den 28.000, die promoviert haben, natürlich viele eben nicht im Wissenschaftssystem bleiben, also in Fächern wie Jura, Chemie, ist das ganz normal, dass man promoviert und dann was anderes macht. Aber es wollen definitiv mehr als 3.000 Personen in der Wissenschaft bleiben und die streiten sich dann um die 3.000 Stellen, die es gibt.
Vielleicht bevor wir dazu kommen, was man da machen kann oder auch nicht machen kann, noch mal ganz kurz zurück auf meine Frage. Besonders unsicher in Deutschland, haben Sie gesagt. Das, was Sie beschrieben haben, ist ja, Sie haben es selber gesagt, ist ja in vielen Systemen so. Warum besonders? Warum sagen Sie besonders unsicher in Deutschland?
Also es gibt da meines Wissens keine belastbaren internationalen Vergleiche, was diese Quoten angeht. Aber wir wissen natürlich, dass andere Systeme anders gestrickt sind. Also in vielen anderen Ländern promovieren weniger Menschen, weil da promovieren eigentlich immer nur Leute, die in der Wissenschaft bleiben wollen. Das ist in Deutschland ja anders. Die ganzen Medizinerinnen, Mediziner, viele Juristinnen, Juristen, viele Menschen überhaupt promovieren einfach mal so und wissen noch nicht, was sie tun wollen. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Artikel geschrieben, warum promovieren wir? Wo ich eben auch zum Schluss kam, dass so mancher aus den falschen Gründen promoviert, aber gut, das ist ein freies Land und hier promovieren im Vergleich sehr viele. Das ist in anderen Ländern anders. Auch in Frankreich haben sie natürlich bei weitem nicht so viele, die ein Doktorat erwerben, ohne ernsthafte, sehr ernsthafte zu erwägen, in der Wissenschaft zu bleiben. Das ist anders. Aber das System reguliert sich eben in Deutschland offensichtlich nicht selbst. Wir wissen ja, mit wie viel ja, Herzblut, Ambition, aber auch Verbitterung jetzt um diese Dauerstellen gekämpft wird. Und in Deutschland habe ich jetzt eben einfach zwei Hebel, an denen ich drehen kann, oder zwei Schrauben, an denen ich drehen kann. Entweder ich promoviere in Zukunft weniger Menschen und oder ich erhöhe die Anzahl der Dauerstellen pro Jahr. Das ist ganz einfach. Und das kann man nun durchspielen mit verschiedenen Szenarien.
Ich will immer noch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. An der Stelle nochmal eine Sache bemerken, eine Sache nachfragen. Es gibt schon auch eine ganze Menge andere Länder mit sehr hohen Promotionsquoten. Jetzt könnte man sagen, die ist auch ziemlich egal, solange es so ist, dass eben, wie Sie sagen, viele gar nicht in der Wissenschaft bleiben wollen. Dann spielt es eigentlich auch keine Rolle. Die entscheidende Frage ist ja, wie viele von denen, die promovieren wollen, in der Wissenschaft bleiben. Und haben wir da in Deutschland eine höhere Quote als anderswo? Also haben wir mehr Promovierte als anderswo, die in der Wissenschaft bleiben wollen. Kennen Sie da Zahlen zu? Wissen wir das eigentlich?
Nein, kenne ich keine Zahlen, aber ich denke schon. Also die Promotion ist ja in Deutschland, ich glaube, da müssen wir es nicht zu sehr ausholen, ist ein ganz besonderes Konstrukt. Das ist eben die Sache mit dem Titel, dass der Teil des Namens ist und der Herr Doktor, Frau Doktor in gewissen Kreisen immer noch was zählt. Das ist natürlich
Mal
viel,
in
aber
der Wohnungskrise leichter Wohnungen zum Beispiel, wenn man eine mieten möchte.
Sie haben leider wahrscheinlich recht. Also das sind natürlich Fehlanreize, die da über Jahrzehnte oder wenn Sie wollen, über Jahrhunderte gesetzt wurden. Wir müssen einfach auch stärker als Hochschulen ganz klar die Botschaft verkünden, die Produktion ist für Leute, die ernsthaft einen Beitrag zum Wissen der Menschheit leisten wollen. Also darum geht es um nicht weniger und um nicht mehr. Das gilt übrigens auch für HAW-Promotionen, die ich im Prinzip befürworte, aber auch da gilt dann der Maßstab, was willst du der Menschheit, was kannst du der Menschheit Neues mitteilen? Das ist der Maßstab, an dem wir gemessen werden. Und von den 28.000 Promotionen, die jedes Jahr erscheinen, fällt natürlich nur ein, würde ich sagen, kleiner Bruchteil, aber es ist sicherlich nur ein Teil diesem Maßstab. Und ich denke, da kann man ran. Ich hatte damals schon vor, ich weiß nicht, 12 Jahren in diesem Artikel, warum promovieren wir, vorgeschlagen, für die Medizin und die Rechtswissenschaften Sondertatbestände zu schaffen. Ein MD und ein JD in den USA, damit wir da die Spannung rausnehmen. Das halte ich nach wie vor für sinnvoll. Aber wie gesagt, insgesamt beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, ich denke, wir haben mehr wissenschaftlich gut Qualifizierte, die in der Wissenschaft bleiben wollen, die es auch könnten, als wir Stellen haben.
Das ist dann die entscheidende Frage. Wir wissen nur gar nicht genau, wie viele tatsächlich A in der Wissenschaft bleiben wollen, den Doktor nicht nur machen aus irgendwelchen anderen Gründen. Das wissen wir nicht. Und wir wissen auch dann wiederum nicht, wie viele von denen in der Wissenschaft bleiben wollen, tatsächlich auch so gut sind, dass sie bleiben sollten. Das heißt, wir kennen natürlich auch die Quoten nur teilweise. Ein Begriff ist mir vorhin noch aufgefallen. Sie sprachen von der Leistungsauslese. Da muss ich jetzt noch einmal nachfragen, glauben Sie wirklich noch daran, dass wir in Deutschland, was Promotion, was Karriere, wissenschaftliche Karriere angeht, vor allem eine Leistungsauslese haben? Da gibt es auch Stimmen, die sagen, naja, wenn man sich anschaut, wie hoch der Anteil zum Beispiel von Professorinnen und Professoren sind, die selber aus einem bürgerlichen Haushalt kommen oder aus einem Professorenhaushalt kommen, ist der erstaunlich hoch. Vielleicht zählt gar nicht so sehr Leistung, sondern vielleicht zählt soziales Kapital.
Das zählt leider immer noch, aber ich würde sagen, weniger als früher. Also ich meine, früher, also vor dem Zweiten Weltkrieg, aber dort auch noch in den 50er, 60er, 70er Jahren, gab es natürlich akademische Klüngel, es gab akademische Clubs und es gab natürlich soziale Determinanten, die dazu führten, dass nicht immer die wissenschaftlich Bestqualifizierten auch wirklich vorne lagen. Ich denke, da hat sich aber viel getan, angefangen mit der hohen Akademisierungsquote insgesamt, aber auch durch Governance-Verbesserungen im Bereich der Doktoranden- und Postdoc-Ausbildung, die Abhängigkeit nicht nur von einem Doktorvater, wie es ja früher immer so war. Dazu habe ich ja schon einiges geschrieben. Das war ja früher in der Tat teilweise ein leibeigenes Verhältnis. Also Ausnahmen mögen die Regel bestätigen. Wir wissen ja gerade auch von zum Beispiel Max Planck, dass es da immer wieder mal noch Probleme gibt, natürlich auch in den Hochschulen. Aber insgesamt sind wir da schon wesentlich weiter. Wir haben Graduiertenkollegs, wir haben Sechs-Augen-Prinzip, wir haben Grievance, also Beschwerdemechanismen. Und klar ist immer noch Luft nach oben, aber ich denke, da sind wir schon viel weiter. Auch die Vergleichbarkeit durch die Metriken, die wir nun mal haben, die wir auch kritisieren können. Aber ich meine, wenn jemand einen Nature-Artikel veröffentlicht hat, alleine oder in einem kleinen Team, dann ist es schon ein gewisses Indiz, dass da was passiert ist. Und es gibt, wie gesagt, immer Fehler der ersten und zweiten Art. Es gibt auch in Nature-Artikel, die hinterher zurückgezogen werden müssen, weil sie schlecht oder falsch sind. Und es gibt tolle Arbeiten, die werden abgelehnt. Aber gut, das ist etwas, das ist halt das Leben. Das ist da nicht immer gerecht. Aber ich denke schon, dass die Metriken, die wir haben, und die werden ja auch ständig weiterentwickelt, Stichwort Coara, wo ja auch darüber nachgedacht wird, was sollen eigentlich die Zielfunktionen sein, die wir an unsere Forschung und Lehre anlegen. Also die sind schon transparenter und ich denke schon, dass wir sie, wie hatten Sie es genannt, soziale Indikatoren, soziale Prädispositionen heute eine deutlich geringere Rolle spielen als früher. Und das ist ja natürlich sehr sehr gut so. Auch Personen mit Migrationshintergrund sind im wissenschaftlichen Bereich sehr präsent. Und ich denke, da ist deutlich mehr Fairness und Gleichbehandlung und nicht nur Verständnis, sondern absolute Akzeptanz von Diversität da. Also ich will das jetzt nicht zu sehr schönreden, aber es ist schon deutlich besser geworden.
Naja, und vor allem, wir reden auch drüber. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wie sie diese Debatte führen und auch darüber diskutieren und streiten im Wissenschaftssystem, wie wir ungleiche Ausgangspunkte noch besser ändern können, wie wir mehr Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit schaffen. Wir führen diese Debatte und ich glaube, das ist wichtig.
Also ich bin ja selber involviert in die letzte Stufe, wenn die Leute auf eine Professur
Ja.
berufen werden. Ich bin ja selber auch in vielen Berufungskommissionen und schaue mir in jedem Fall die Listen an. Also aus der Arbeit in den Berufungskommissionen weiß ich, soziale Herkunft, das wissen wir ja alles gar nicht. Sexuelle Orientierung, Religion, das ist da völlig egal. Also man schaut sich das Schriftenverzeichnis an, legt vielleicht ein bisschen zu viel Wert darauf, das ist nochmal eine andere Frage. Man schaut sich das Schriftenverzeichnis an. Man schaut sich an, was die Studierenden zu den Lehrveranstaltungen gesagt haben. Man liest die Gutachten. In manchen Fächern schaut man auch ein bisschen auf Transferleistungen. Dann schaut man auch auf die Drittmittel, die natürlich auch umstritten sind als Indikator, weil die sollten ja eigentlich kein Ziel sein, sondern ein Mittel zum Zweck. Aber das sind alles klare Indikatoren, die also, denke ich, doch sehr mitgeholfen haben, diese soziale Konditionierung zurückzudrängen,
Und ich
stark
sag mal,
zu.
und je diverser dann auch die Berufungskommissionen werden, je multiperspektivischer die werden, da haben wir sicherlich an vielen Stellen noch was nachzuholen, desto mehr öffnen sich dann auch Möglichkeiten. Aber um auf unser Kernthema heute zurückzukommen, also die Frage, wie kommt man von einer Promotion zu einer Professur? Wie verteilen wir die knappen Chancen, die da sind, die wenigen Ressourcen auch an Stellen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie haben es gesagt, man könnte die Zahl der Promotionen verringern, um den Flaschenhals zu weiten. Oder Alternative, das müssen wir gleich drüber sprechen, man könnte auch die Zahl der Dauerstellen erhöhen. Die Frage ist, was würde das bedeuten? Ich würde aber gern noch einen kurzen Stopp machen beim viel diskutierten Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was ja eigentlich immer, wenn wir über Karriereaussichten sprechen, zitiert wird. Die Novelle inzwischen setzt sich doch der Eindruck durch, dass vielleicht viele Erwartungen in der Szene übertrieben sind an das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Ist auch gar nicht mehr klar, ob es dann nur noch eine Höchstbefristung von 4 Jahren nach der Promotion geben wird, 4+2 oder doch was ganz anderes. Das werden wir alles sehen. In Ihrem Gastbeitrag fand ich aber interessant, dass Sie sagen, naja, eigentlich Opfer einer Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes könnte am Ende die Habilitation werden. Der Habilitation könnte die Novelle endgültig den Garaus machen. Da habe ich mir daneben geschrieben, wäre denn das so schade, Herr Günther, wenn das passieren würde?
Ja, jetzt muss ich mir überlegen, aus welcher Perspektive ich antworte. Also aus Sicht meines Fachs der Informatik oder auch meiner eigenen Biografie würde ich sagen, nein. Die Habilitation kann vollständig substituiert werden durch ein funktionierendes Tenure-Track-System. Das sieht man ja in vielen anderen Ländern, in denen es eben keine Habilitation gibt. Als Hochschulleiter sehe ich natürlich auch viele Fachkulturen und ich sehe, dass da in manchen Fachkulturen die Habilitation, das zweite Buch, also nach wie vor ein ganz zentrales Beurteilungskriterium ist, wobei das ja auch durch Tenure Track ersetzt werden könnte, indem man eben einen Menschen nach der Promotion und gegebenenfalls einer gewissen Postdoc-Zeit auf Tenure Track setzt und dann innerhalb dieses Tenure Tracks, der 5 Jahre bis zur Evaluation, dann dieses zweite Buch entsteht. So ist es ja auch in den USA. Die gucken ja auch auf das zweite Buch oder in Naturwissenschaften eben auf entsprechende Papers. Und die Reform des WIS-ZVGs, in der die zweite Phase stark verkürzt wird, von jetzt 6 auf 4
Wenn es denn so kommt, ja, wir wissen es ja nicht genau,
kommt,
ja.
oder 3 war ja auch mal angedacht, oder 1, dann
Jetzt
ist die
hat die
Habilitation.
FDP gesagt, also im Bundestag, dass sie noch mal ran wollen an diese 4+2. Also wir werden sehen, was bei rauskommt, genau.
Naja, also das Problem ist, dass wir letztlich zwei Systeme noch parallel laufen haben, nämlich Tenure Track einerseits und Habilitation bzw. Direktbesetzung auf eine Lebenszeitprofessur aus einer Postdoc-Situation heraus andererseits oder von einer anderen Professur kommend. Und das WIS-ZVG kann eigentlich nur eines der beiden Systeme abbilden. Also wenn wir durchweg Tenure Track hätten, dann ist nach der Promotion eine Postdoc-Zeit angesagt zwischen 0 und sagen wir 4 Jahren. Das ist genau das, was der jetzige Westzeitvg-Reform oder Novellenentwurf erlaubt. Dann muss eine Juniorprofessur oder eine andere unbefristete Stelle dann gefunden werden. Ansonsten ist man raus. Wäre die Tenure-Track-Lösung. Wenn man die Habilitation weiter erlauben will, dann bräuchte man in der Tat 5 bis 6 Jahre Befristungsmöglichkeit nach der Promotion. So lange dauert eine Habilitation erfahrungsgemäß. Das heißt, dann bräuchte man das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gar nicht ändern. Führt aber dann dazu, dass eben viele dann diese zweite Phase ausschöpfen und dann erst sich auf eine Juniorprofessur bewerben oder dann über Drittmittel sich noch über Wasser halten. Dann werden die Leute eben immer älter. Und irgendwann ist auch die Frage, ob man als Arbeitgeber so eine Limbo-Situation noch eingehen will oder ob dann nicht irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen ist, der Kollegin, dem Kollegen zu sagen, sorry, jetzt ist hier einfach Schluss und jetzt kann ich dir nur empfehlen, dir was anderes zu suchen. Wir helfen dir dabei. Aber durch diese Zweigleisigkeit der Systeme kann man es eigentlich mit einem Wissenschaftszeitvertrag niemandem so richtig recht machen.
Und das ist, glaube ich, das, was jetzt doch viele entdecken
Ja.
und womöglich sich dann am Ende an der Stelle im Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, die Novelle umfasst ja viel mehr Punkte, Mindestvertragslaufzeiten und so weiter, dass zumindest an der Stelle vielleicht gar keine große Änderung kommen wird. Wir werden sehen, ja, was sich dann da daraus ergibt. Ich frage mich
Genau,
halt
aber
immer, ob
egal wie Sie diese Zwischenphase, also zwischen Promotion und Lebenszeitstelle gestalten, an dem Flaschenhals ändert das alles nichts.
an dem Flaschenhals ändert es sich nicht und ändert
Ja.
sich auch nichts daran, dass man an einem bestimmten Punkt dann sich auch entscheiden muss. Und jetzt bleibe ich noch einmal ganz kurz beim Tenure Track. Sie haben gesagt, in den USA im Tenure Track 5/6 Chance ungefähr, kann man sagen, dass man, also in Santa Barbara, da wo Sie waren, das ist sicherlich von Hochschule zu Hochschule ein bisschen unterschiedlich. Also sicher ist nichts, aber doch eine relativ hohe Chance. Ist denn das eigentlich an Ihrer eigenen Universität? Gab da jetzt ja auch einen Fall da, wo es um eine Tenure-Track-Bewertung auch juristischen Streit gab. Wie sind denn da so die Chancen bei einem Tenure-Track? Kann man das benennen? Ja.
Also zunächst mal zu den USA, das habe ich mir tatsächlich mal genauer angeschaut. Es variiert sehr stark und variiert auch über die Zeit. Also im UC-System, einschließlich Berkeley, liegen wir in der Tat so ungefähr bei 5/6. Bei Harvard hatte ich kürzlich eine Zahl gehört, je nach Fach zwischen 50 und 70%. Also das variiert, aber wie Sie sagen, man hat, wenn man eine Tenure-Track-Stelle hat, schon eine gute, im Regelfall über 50-prozentige Chance, im System zu verbleiben. In manchen Hochschulen eben weit höher, wie gesagt, in Berkeley oder Santa Barbara 5 von 6. Das ist also schon eine Ansage. Aber das ganze System funktioniert natürlich nur, ansonsten bräuchte man es nicht, wenn es auch die Möglichkeit gibt, nach 3 oder 4 oder 5 oder dann eben nach 6 Jahren zu sagen, sorry, hat nicht gereicht. Und das ist im deutschen Arbeitsrecht, aber auch mit unserem deutschen Sozialverständnis nicht ganz so einfach zu vereinbaren. Ich erinnere mich, als vor 15 Jahren Tenure Track in Deutschland eingeführt wurde, fand ich das sehr gut. Und einige ältere Kollegen meinten dann zu mir, naja, du wirst schon sehen, am Schluss kriegen alle Tenure. Dann habe ich gesagt, nee, das kann ja nun nicht sein. Wir machen eine strenge Evaluation. Bisher sieht man von diesen strengen Evaluationen im Ergebnis wenig. Also die Tenure-Quote deutschlandweit ist bisher fast 100%. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist, weil die richtigen Leute auf die Stellen gesetzt werden und wir geben uns in der Tat auch sehr viel Mühe, Top-Leute für unsere Junior-Professuren zu finden, sodass die es im Regelfall auch schaffen. Aber bei 99%, da stimmt irgendwas nicht. Dann bräuchte man, wie gesagt, diese Evaluation gar nicht. Aber wir sehen eben, Sie haben es angesprochen, wir haben gerade einen Fall in Potsdam, wo die Tenure-Evaluation negativ beschieden wurde. Und natürlich werden jetzt diverse rechtliche, aber auch, ich sage mal, moralische Vorstöße unternommen, um dagegen vorzugehen. Ich habe persönlich damit gar kein Problem, das ist völlig legitim. Aber ich bin gespannt, wie das ausgeht, weil am Schluss kann ein Tenure-System in Deutschland nur dann funktionieren, wenn ein kleiner, aber von null verschiedener Anteil eben dann nicht reüssiert, leider.
Bei Beobachtung, die eine Beobachtung ist, sicherlich sind auch die Begutachtenden und die Universitäten noch am Lernen, was das angeht, was die Nachvollziehbarkeit, Transparenz von Entscheidungen angeht. Sicherlich ein Thema, was auch eingeübt werden muss, wo man vielleicht auch sagt, gibt es ja auch sozusagen an der Stelle Vorwürfe in Potsdam, hätte es da vielleicht an der einen Stelle, anderen Stelle anders laufen können. Will ich auch gar nicht jetzt inhaltlich vertiefen, aber sicherlich ist das eine Baustelle und die zweite Baustelle ist vielleicht aber auch.
Ja, da, also in der Tat, ich habe in Potsdam eine zentrale Tenure-Kommission eingerichtet, die wesentlich extern besetzt ist. Das war eine Lektion, die ich aus den USA mitgebracht habe. Da gibt es also ein Committee, das ist in den USA auch geheim, niemand weiß, wer drin ist, das letztlich den Präsidenten, die Präsidentin berät. Das fand ich gut, weil es diese sozialen Aspekte aus dem System rausnimmt und nochmal einen externen Blick auf den Fall werfen lässt. Diese zentrale Tenure-Kommission wird nun natürlich systemisch hart kritisiert. Weil das sind ja Leute, die sind von außerhalb, die sind fachfremd großteils. Warum haben die da überhaupt mitzureden? Das sind Fragen, die man diskutieren muss.
Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch so etwas wie, müsste es eine Art, ich nenne es jetzt mal Gentleman's Agreement, geben, dass wenn man dann in einem System eine negative Beurteilung bekommt und die nachvollziehbar ist, dass man sie auch akzeptiert. Das ist ja offenbar etwas, was in den USA, wenn ich das beobachte, in den meisten Fällen zu funktionieren scheint. Dass also,
Ja, aber
wenn
ich will es
sie.
niemandem, ich kann es niemandem verdenken, wenn man dagegen vorgeht. Das ist jedermanns, jeder Frau's gutes Recht. Zumal ja, was Sie gerade gesagt haben, dass man es akzeptiert, oft akzeptiert ist der Betroffene und sein Umfeld ja auch nicht inhaltlich. Die sagen dann, ich bin noch viel besser, als diese Menschen da gesagt haben. Also insofern, Deutschland ist ein Rechtsstaat und dann muss man eben den Rechtsweg gehen. Das passiert auch gelegentlich in den USA, aber sehr selten. Also das sind wirklich ganz wenige Fälle, wo rechtlich vorgegangen wird und da haben die Leute auch keine Chance gegen die Hochschule.
Aber das ist ja doch trotzdem der entscheidende Punkt. Es kann ja ein Tenure-Track-System nicht funktionieren, wie Sie zu Recht sagen, wenn man 99,9% Erfolgsquote hat. Ein Tenure-Track-System muss ja eine gewisse relevante Chance des Nicht-Durchkommens enthalten, weil sonst bräuchte man kein Tenure-Track-System. Also sonst wäre es irgendwie am Ende, dann könnte man einfach auch zu Beginn sagen, ihr kriegt alle die Zusage vom
Genau.
ersten Tag an.
Das
Also
wollen ja viele
insofern,
auch. Das wollen ja
ja,
viele auch, Herr Viale. Das
aber
ist auch
das ist ja
okay.
kein
Aber das ist ein
Tenure-Track-System.
Flaschenhals.
Genau,
Ja.
das ist, also ich finde, es geht ja um die Aussicht. Es geht um die Aussicht. Es geht um die transparente Aussicht anhand von Kriterien auf Leistungskriterien. Also das finde ich schon eine Frage. Das ist eine kulturelle Frage, glaube ich, schon ein bisschen an einem gewissen Punkt, dass wir da das Tenure-Track-System an der Stelle. Das höre ich auch, was Sie hören, auch von anderen Universitäten, noch nicht so gelernt haben, vielleicht, ja.
Ja.
Vielleicht ein Thema, in ein paar Jahren nochmal drauf zu schauen. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit immer versucht, die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen auf die Folter zu spannen, was noch diese Lösung des Flaschenhalses angeht, ja. Die zwei Möglichkeiten. Die eine, wie gesagt, weniger Promotion, kann man drüber reden, wird sicherlich gesellschaftlich durchaus nicht einfach umzusetzen sein. Zweite Möglichkeit, mehr Stellen. Und da finde ich total interessant, Sie haben mal gerechnet, was das denn kosten würde, mehr Stellen zu machen. Das klingt erstmal relativ harmlos mit im ersten Jahr 300 Millionen Euro mehr. Könnte man sagen, naja, wir geben jedes Jahr allein für die Hochschulen 30 Milliarden Euro aus, roundabout. Dann müssen ja 300 Millionen mal drin sein. Das Problem sind, glaube ich, nur, ist jedes Jahr 300 Millionen zusätzlich. Richtig, Herr Günther?
Genau. Also 300 Millionen sind dann 1% des Gesamtbetrags. Ja, klingt wenig, aber es ist ja kumulativ. Und was ich da ausgerechnet habe, das ist ja auch in dem schriftlichen Beitrag drin, wenn man die Wahrscheinlichkeit im System zu verbleiben von derzeit 11% auf 20% erhöhen will, dann bräuchte man jedes Jahr 2.600 Stellen mehr. Das sind die von Ihnen bereits genannten 300 Millionen Euro. Da
Warum
gibt
eigentlich
es
auf 20% nochmal ganz kurz? Das war einfach nur gesagt, mal ungefähr verdoppeln, wenn man das verdoppeln
ja,
würde.
ungefähr verdoppelt. Das heißt natürlich immer noch, dass 80% der Promovierten eben nicht in der Wissenschaft bleiben wollen. Und auch da werden wieder einige dabei sein, die gerne drin bleiben würden. Also insofern, das Problem wird...
Keiner kennt die Quote, die nötig wäre, aber einfach mal gesetzt,
sie.
Würden wir sagen,
ja,
20%.
nötig ist ja auch nochmal eine Frage. Was heißt denn nötig? Also um nötig wäre, um alle, die rein wollen, reinzulassen. Also das können wir gesellschaftlich auch nicht wollen. Die Frage ist umgekehrt, wie viele Stellen wollen wir oder wie viel Steuergeld wollen wir in die Wissenschaft investieren?
Jetzt könnte man sagen, so viele Leute, so viele Stellen, dass diejenigen, die wollen und von der Leistung her dazu in der Lage sind, dass die eine Möglichkeit hätten. Das wären sicherlich wahrscheinlich immer noch mehr als die 20%, aber wir nähern uns zumindest, glaube ich, deutlich, würden uns deutlich mit einer Verdopplung von 11 auf 20% annähern. Aber Sie haben gesagt, nur bei diesen 20% bräuchte man jedes Jahr 2600 Professuren oder Dauerstellen mehr, kostet pro Jahr 300 Millionen mehr, addiert sich aber, weil die Leute natürlich länger im System bleiben.
Ja, also mindestens 300 Millionen, da habe ich jetzt ein, das hängt ja auch sehr davon ab, ob es eine Ausstattung noch gibt, dann sind Baukosten ja gar nicht drin und wenn wir so viele mehr investieren in den Wissenschaftsbereich, dann wollen wir natürlich auch baulich einiges sehen. Also 2600 wahrscheinlich sind es eher so, jetzt in Vollkosten gerechnet, wahrscheinlich eher in Richtung 500 Millionen pro Jahr. Aber rechnen wir mal mit 300 Millionen. Diese 300 Millionen Euro mehr, die müssten also jedes Jahr dazukommen. Und weil die Leute, wenn sie mal eine Dauerstelle haben, den Rest des Lebens auch drauf sitzen bleiben oder auf eine andere Dauerstelle oder Professur wechseln, geht praktisch keiner mehr hinterher raus aus der Wissenschaft, müsste man das
auch
mindestens...
Schade eigentlich übrigens, oder? Dass das so eine, dass es dann durch unser System eigentlich so permanent ist. Man könnte ja auch freiwillig sagen, man macht nur was anderes.
Ja, aber ein Wissenschaftler ist ein toller Beruf. Also ich bin ja selber raus, wenn Sie so wollen. Ich bin ja kein Wissenschaftler mehr, ich bin ja Präsident. Aber es gehen nur wenige raus. Es sind ein paar, die werden Gründer. Es sind ein paar, die werden Politiker. Das war es eigentlich schon. Also
ja, hat auch was mit dem Beamtenstatus zu tun, sicher.
Ja, ein paar gehen auch in die Industrie, aber von der Professur auf eine berichtspflichtige Stelle, in der man dann wieder einen Chef hat zu gehen. Also das machen wenige. Also deswegen, man müsste diesen Aufwuchs dann 20 Jahre beibehalten, um dann wieder einen stationären Zustand zu erreichen. Und 20 mal 300 Millionen sind eben bekanntlich 6 Milliarden. Und dafür ist natürlich derzeit keine Finanzierung.
Da sind wir plötzlich dann schon vielleicht 20% des jährlichen Budgets der deutschen Hochschulen, ja. Und das ist natürlich etwas, was selbst in Boomzeiten nicht unbedingt mal so drin ist. Heißt das dann, dass es ein, schießen Sie damit eigentlich im Grunde das Argument ab, weil Sie sagen, ist ohnehin nicht finanzierbar, also vergesst es, oder sagen Sie eher so, ist das als Anreiz gemeint oder als Ansporn gedacht von Ihnen, Herr Günther?
Na, da kann man jetzt unterschiedliche Blickwinkel einlegen. Also der als Finanzminister, oder ich will das nicht, der Finanzminister, da das personalisieren. Also aus fiskalischer Sicht schaue ich auf die Steuerschätzungen der nächsten Jahre, die sehen nicht gut aus. Also ist weniger Geld im Topf. So, also sieht es erstmal nicht gut aus mit dem Aufwuchs, den wir hier skizziert haben aus Steuermitteln. Dann kann man sagen, egal wie viel Steuermittel, ich überlege mir einfach mal, wie verteile ich die Steuermittel, die ich habe. Jetzt wollen, viele Leute wollen mehr in die Rüstung investieren oder sagen, wir müssen das tun. Aber natürlich könnte man mit Fug und Recht sagen, auch wenn insgesamt weniger Geld im Topf ist, für die Wissenschaft geben wir aber mehr. Das hat Brandenburg übrigens in den letzten Jahren gemacht. Es war nicht mehr Geld im Topf, nicht wesentlich erstmal, aber Brandenburg hat bewusst in der Wissenschaft real draufgelegt. Und ich würde mal sagen, das war eine ziemlich gute Entscheidung, auch wenn ich jetzt pro domo rede. Also das, da hat sich dann die Rendite aus diesen Investitionen klar gezeigt. Und dann habe ich natürlich immer den Blickwinkel der Betroffenen, die sagen, ich würde aber gerne bleiben. Aber jetzt nehme ich mal mein eigenes Fach. Ich kenne viele gute Wirtschaftsinformatiker, die gerne bleiben wollen im System. Gut, die meisten finden dann anderswo auch einen Job. Aber ein Land braucht ja auch nicht hunderttausende Wirtschaftsinformatiker. Also mit anderen Worten, man muss sich schon ein bisschen überlegen, was für Berufskarrieren ich eigentlich fordere und was für Menschen, welche Bildungsprofile ich für unser Land brauche. Also das ist eine ziemlich komplexe Frage, aber in gewisser Weise stellt die sich so nicht, weil diese 6 Milliarden, die sind schlichtweg aus öffentlichen Mitteln, also aus meiner Sicht in keiner Weise irgendwie in Sicht. Manche Leute, nicht ich wohlgemerkt, aber ich glaube Sie, haben mal auf das Stichwort Studiengebühren hingewiesen. Ja, Klar, mit Studiengebühren ließe sich sowas abbilden. Ich habe, nachdem Sie mich dazu gefragt hatten, habe ich mir das auch mal ausgerechnet. Ich meine, wir haben 3 Millionen Studierende in Deutschland. Wenn ich 6 Milliarden mehr brauche, das wären 2.000 € pro Jahr. Klingt gar nicht so viel, aber ich bin grundsätzlich gegen Studiengebühren, aber das ist eine andere Frage. Aber in der Tat ist es so, mit Studiengebühren 2 oder dann legen Sie für die Baumaßnahmen und die Infrastruktur noch mal was drauf. Also mit 3.000 € Studiengebühren pro Jahr ließe sich ein solcher Systemaufwuchs natürlich finanzieren. Aber ob das gesellschaftlich gewollt ist, habe ich große Fragezeichen. Und ich selber bin auch der Meinung, wir zahlen alle Einkommensteuern und andere Steuern, aus denen dann unser Bildungssystem auch finanziert gehört.
Nachdem Sie mir netterweise nochmal an der Stelle jetzt sozusagen das Feld frei machen, um nochmal das Thema Studiengebühren kurz anzusprechen. Sie haben das jetzt einfach so gesagt, Sie sind nicht dafür, das zu tun. Da muss ich natürlich mal nachhaken, warum eigentlich nicht? Wir leben doch in einem System, was einerseits Studiengebühren so ein bisschen zum Tabu erklärt. Unabhängig davon, wie sie gemacht werden. Man könnte ja auch sozialverträgliche Studiengebühren sich denken. Umgekehrt aber auch die Hochschulen nie auskömmlich finanziert. Und das ist auf eine gewisse Weise leben doch die Hochschulen so in der schlechtesten von zwei Welten. Man könnte sich ja vorstellen, dass man entweder sagt, skandinavisches Modell, man finanziert einfach Bildung noch mal ein bisschen besser, dann braucht man keine Studiengebühren. Oder wenn der Staat sich, wenn die Gesellschaft sich nicht durchringen kann, nicht sich durchringen kann, ausreichend gut Wissenschafts- und Hochschulen zu finanzieren, dann sollte er den Hochschulen zumindest ermöglichen, sich anders zu finanzieren. So ist das Ergebnis. Wir trauen uns keine Studiengebühren zu machen. Wir leisten aber auch uns nicht das für die Hochschulen, was sie brauchen. Das ist doch die schlechteste von allen Welten, Herr Günther.
Ja, das sehe ich ja bekanntlich ein bisschen anders. Das ist die große Grundsatzdebatte. Wir haben ja noch ein paar Minuten, aber Studiengebühren haben immer eine abschreckende Wirkung auf die jungen Menschen, die das Geld nicht haben. Das war schon zu meiner Zeit so. Ich hatte Klassenkameraden, die sind irgendwo nach England oder in die USA und die Eltern haben die Studiengebühren bezahlt. Das wäre für mich völlig undenkbar gewesen. Ich konnte nur in die USA, weil die Studienstiftung meine Studiengebühren bezahlt hat. Und bei Studiengebühren, das sehen wir auch in den USA immer noch heute, da erwischst du eben auch die falschen, kluge, junge Menschen aus finanziell wenig begüterten Haushalten, lassen es dann oft bleiben. Und das ist für ein System nicht gut. Das ist der Hauptgrund, warum ich gegen Studiengebühren bin. Und Sie reden ja oft auch von nachgelagerten Studiengebühren. Ja, nachgelagerte Studiengebühren kann ich aber doch auch über die Einkommensteuern und die Vermögenssteuern, die meines Erachtens durchaus auch mal überdacht werden können, und die Erbschaftssteuern. Kann ich darüber mal nachdenken, also da entsprechende Erhöhungen vorzunehmen, um so eben die, die aus ihrem Studium oder aus anderen Impulsen heraus erfolgreich dann im Beruf waren, dass die dann dafür hinterher zahlen. Das
Nun
finde ich
jetzt
richtig.
haben Gebühren einen wesentlichen Vorteil, den Steuern nicht haben, und zwar, dass sie empfängergerichtet gezahlt werden. Das heißt, wir erleben zwar, dass über die Jahre das Steueraufkommen sehr viel höher geworden ist, aber dass das nicht zwangsläufig bedeutet, dass auch der prozentuale Anteil, den Hochschulen in der Wissenschaft am Steueraufkommen bekommen, entsprechend ansteigt. Natürlich bekommen die dann auch vielleicht mehr Geld, aber vielleicht findet keine stärkere Priorisierung statt. Und das ist für mich dann schon immer ein starkes Argument zu sagen, man könnte schon sehr zielgerichtet die Gutverdiener nach dem Abschluss treffen, sage ich mal, mit Studiengebühren, mit Nachgelagerten. Und diejenigen, die weniger verdienen, würden nichts bezahlen, aber das Geld käme sehr viel zielgerichteter bei den Hochschulen an, als das über Steuern ginge. Das ist das alte, mit Verlaub gesagt, sozialdemokratische Argument zu sagen, wir erhöhen einfach die Einkommensteuer, damit diejenigen, die gut verdienen, mehr beitragen zum System, finde ich an sich richtig, nachvollziehbar. Wir sehen aber eben nur, es kommt dann nicht zwangsläufig dort an, weil nämlich dann alle staatlichen Bereiche die Hand aufhalten.
Klar, das ist der Primat der Politik. Die Bundes- und Landesregierungen, die kommunalen Einrichtungen, die können mit dem Geld, das ihnen zur Verfügung steht, im Wesentlichen machen, was sie wollen. Das ist unser System. Aber mit Kennzahlen, denke ich, können wir Hochschulen da auch natürlich Lobbyarbeit betreiben, aus Überzeugung. Das habe ich ja in Brandenburg gemacht, als ich damals dem Ministerpräsidenten Platzek und dann Herrn Woidke und seinem Kabinett vorgerechnet habe, dass wir pro Studienplatz im Bundesvergleich und im internationalen Vergleich erst recht miserabel ausgestattet sind und dass es für Brandenburg gut wäre, hier real nachzubessern. Und die Regierung Woidke hat dem ja dann, ist dem Votum ja auch gefolgt und seitdem gibt es jedes Jahr mehr Geld. Das kann man natürlich nicht beliebig treiben, wenn es Geld knapp wird, trifft das alle. Aber so ist es mit dem Gemeinwohl. Über das Gemeinwohl und die Verwendung der Steuern für das Gemeinwohl entscheidet der Bundestag, die Landtage. Und wenn der jetzt entscheidet, aufgrund der Weltlage müssen wir mehr Geld in die Rüstung investieren, dann findet man das alle natürlich einerseits höchst unerfreulich. Aber das ist dann die Staatsräson und die Regierungsentscheidung. Also ich denke, damit muss man leben. Aber jetzt kommen wir sehr ins Grundsätzliche. Aber so viel zu Studiengebühren. Ich freue mich auch immer, dass wir keine Studiengebühren für Ausländerinnen und Ausländer haben, auch aus dem nicht-europäischen Ausland, weil wir damit einfach Top-Leute aus Indien, aus China, aus Japan, was weiß ich, aus Australien, hier aus USA zunehmend auch, hierher holen nach Deutschland, weil die sagen, hier kann ich toll studieren, ohne Studiengebühren, teilweise sogar auch auf Englisch. Und so kriegen wir Top-Talente nach Deutschland.
Bringen Sie irgendwann mal zusammen zu einem Pro- und Contra-Gespräch mit Thomas Hofmann, dem Präsidenten der TU München, der genau da
Gerne.
einen anderen Weg geht, das auch ganz anders überzeugt ist. Und das Thema, wo wir uns einig sind, Herr Günther, ist sicherlich, dass eine abschreckende Wirkung nicht sein sollte und dass, wenn man Studiengebühren macht, dass die nicht abschrecken sollten. Und die Frage, glaube ich, wo wir uns unterscheiden, ist: Ist es möglich, Studiengebühren so zu gestalten, dass sie nicht abschrecken oder nicht? Und bis dahin stellen wir fest, das Geld für ein System, wie Sie es vorschlagen, wird sicherlich nicht so ohne weiteres zu bekommen sein, aber trotzdem finde ich, das ist eine ganz bemerkenswerte Rechnung mal gewesen, zu sagen, was würde es denn kosten, wenn wir ein solches System laufen lassen? Und mich würde natürlich auch interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu so denken, ob die das nachvollziehen können oder ob die ganz anders rechnen würden. Da freue ich mich auch jetzt schon auf Kommentare. Eine letzte Frage an Sie noch zu Ihrem Gastbeitrag. Sie haben gesagt, damit enden Sie fast, das deutsche System schneidet im internationalen Wettbewerb gar nicht so schlecht ab, wie manche Protagonisten nicht müde werden zu beteuern. Da geht es eben darum, ob das wissenschaftliche System genug zum Gemeinwohl beiträgt oder nicht. Vielleicht können Sie das noch mal kurz ausführen, wo es denn gar nicht so schlecht abschneidet.
Na gut, es war ja früher immer das Narrativ, die besten Leute gehen weg, die gehen nach USA, die gehen in die Schweiz, weil man da besser studieren kann. Und bis zur Frage, dass die Professorengehälter dort deutlich höher sind als hier. Inzwischen sehe ich das nicht mehr. Und da trägt sicherlich viel dazu bei. Also ja, bei den Gehältern für Professoren und Professoren, da wachsen die Bäume hier nicht in den Himmel. Also jemanden aus Stanford oder Harvard hierher zu holen, der dort eine halbe Million Dollar verdient, das ist nach wie vor schwierig. Einige kommen trotzdem. Muss ich auch gleich dazu sagen, weil dann andere Dinge zählen. Aber die Arbeitsbedingungen werden hier geschätzt, die Lebensbedingungen werden geschätzt. Die katastrophalen Entwicklungen in den USA und in UK der letzten Jahre tragen dazu natürlich auch bei, dass hier der Standort Deutschland trotz der Schwierigkeiten, die wir hier auch haben, Mannheim und so weiter, muss ich ja gar nicht weiter auflisten, aber immer noch ein attraktiver Ort ist. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sich hier weiterhin wohlfühlen. Uns muss daran gelegen sein, ein offenes Land zu sein, in dem jeder sich frei bewegen kann und in dem wir natürlich auch gute Arbeitsbedingungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben. Aber ich denke, da müssen wir uns nicht verstecken. In manchen Fächern gibt es ja auch noch, oder in vielen Fächern gibt es auch noch Lehrstühle, die ja im Augenblick schwer unter Beschuss stehen. Aber in vielen Fächern ist es auch ein Wettbewerbsvorteil, dass eine Professorin, eine Professor eine Grundausstattung mit 2 oder 3 Mitarbeitern hat, mit denen man arbeiten kann. Also will sagen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, klar gibt es einiges immer zu verbessern, aber ich denke, gerade im Vergleich zu den 70er, 80er, 90er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin, ist das deutsche System im Vergleich zur Schweiz, im Vergleich zu USA, im Vergleich zu UK deutlich attraktiver geworden.
Und ich merke, wir könnten an vielen Stellen unsere Diskussion noch fortsetzen. Machen wir dann bei anderer Gelegenheit Thema Departmentstrukturen versus Lehrstuhlstrukturen. Mir hat das viel Spaß gemacht, Herr Günther. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihren Gastbeitrag. Bevor ich mich nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer wende, nochmal die Frage an Sie. Ich am Ende jedes Podcasts, ja, da wundert sich, geht immer die Frage an den Gast, wenn ich einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätte. Welcher wäre das, Herr Günther?
Ja, ich habe ja viele. Aber also einer, der vielleicht auch in den nächsten Jahren umsetzbar wäre, wäre gute Weiterbildung für alle deutschen Lehrerinnen und Lehrer. Also ich sehe einfach massive Defizite in der Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer im Bereich Digitalisierung, im Bereich Managen von Diversität im Klassenzimmer. Und ich denke, es wäre sehr wichtig, da effiziente Weiterbildungsstrukturen zu haben, die die Lehrer vielleicht sogar dazu dann verpflichten, jedes Jahr sich weiterzubilden. Das kostet eine Stange Geld, weil wir dazu auch Deputatserleichterungen brauchen, und weil wir eine Infrastruktur brauchen und weil wir Lehrende für die Lehramtsweiterbildung brauchen. Aber wir Hochschulen können uns da gerne einbringen. Und ich denke, das wäre ein gesellschaftlich wichtiges Ziel, bei 800.000 Lehrerinnen und Lehrern, denen zu helfen, sich in ihren 30, 40 Jahren als Lehrer weiterzubilden, effizient.
Das war Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam. Und das war heute ein Versuch. Früher hätte man ihn crossmedial genannt, die Verbindung eines Gastbeitrags im Blog mit einem Podcast. Hat Ihnen das Format gefallen? Sagen Sie es mir gerne in der Kommentarspalte im Blog und sagen Sie auch, was Sie sonst noch für Ideen und Anregungen für mich haben und ein Feedback für Herrn Günther. Schon jetzt herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten. Ja, da wundert sich, sage ich. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören und bis bald.